Ja, das Thema wurde ja schon bekannt gegeben und gut eingeleitet. Es ist uns ja auch kein unbekanntes Thema. Der eine oder die andere mag jetzt sagen, der Andreas predigt wieder über Petrus. Und das ist auch nicht ganz falsch heute. Aber ich möchte betonen, dass das nicht meine Selektion war, sondern wir sind im Rahmen dieses Zyklus und es hat mich wieder mal getroffen. Aber dieses Treffen nehme ich gerne an. Wir möchten die Textstelle von heute miteinander lesen, damit wir den Überblick haben, bevor wir dann eintauchen. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollen kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesu zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Als ich diese Textstelle gesehen habe, Mitte dieser Woche, was ich jetzt da verkündigen soll, da sind zwei Reaktionen in mir hochgekommen. Die erste war eben die vorher schon angetönte. Habe ich mir gedacht, ich habe doch schon viel über den Petrus gesagt und darüber habe ich ja schon mal geredet. Dann kam mir aber noch eine zweite Reaktion. Ich habe mich nämlich gefragt, als ich das ganze Programm durchgeschaut habe, wieso wird jetzt über dieses Thema hier noch verkündet werden? Es wurde doch schon Mitte Mai geredet, und zwar über Markus 1, 16 und bis 20 und Matthäus 4 bis 18 bis 22. Das wurde doch schon behandelt, dieses Thema. Und wir sind doch in einem Zyklus. Wieso kommen wir jetzt plötzlich wieder zu diesem Thema? Und das hat mich etwas verwirrt, weil ich dann nicht gewusst habe, gibt es dahinter eine spezifische Strategie oder einen Plan? Nun, rückblickend kann ich sagen, Gott hatte einen Plan, aber nicht der Programmmacher. Und ich habe mich dann mit dem Simon ausgetauscht und habe gesagt, das sind doch die gleichen Ereignisse und ich soll jetzt darüber wieder predigen. Und dann hat er gesagt, weißt du, das siehst du so, dass das gleiche Ereignis, was wir jetzt eben gelesen haben mit diesen, aber das teilen nicht alle Theologen so, dass das gleiche Ereignis ist. Und wir haben dann ein bisschen darüber geredet. Und dann haben wir festgestellt, dass ungefähr die Hälfte der Theologen sagt, ich bin jetzt kein Theologe, also könnte ich vielleicht den entscheidenden Differenz machen. Aber ungefähr die Hälfte der Theologen sagen, es seien nicht die gleichen Ereignisse und die anderen sagen, Lukas 5 und Markus 1 und Matthäus 4 seien die gleichen Ereignisse. Und jetzt kommen wir an einem ganz wichtigen Punkt hin, dass es nämlich eigentlich egal ist. Man könnte jetzt darüber Streit beginnen, aber das empfehle ich nicht. Wir könnten auch fragen, ja, spielt es denn eine Rolle, ob jetzt das die gleichen Sachen sind oder nicht? Da könnte man sagen, okay, wir nehmen einfach alle diese Stellen zum Face Value und wenn wir darüber etwas lernen können, ist das doch etwas Gutes. Und wir können aber vielleicht auch gerade mal fragen, ist es nicht Gottes Absicht, dass es da halt mehrere Stellen gibt und lernen wir vielleicht aus dem Lukas 5 noch etwas Zusätzliches? Und ich glaube, genau da sind wir am Punkt und ich habe dann gemerkt, dass es nochmals so eine Begebenheit gibt. Und auf die wollen wir auch eingehen, weil wir da nochmal etwas Zusätzliches lernen wollen. Und genau das soll uns ermutigen. Wie gesagt, Streit ist nicht angebracht. Die einen sagen, es sind zwei Ereignisse, die anderen eines. Es spielt keine Rolle. Wir lernen auf jeden Fall mehr daraus. Bevor wir jetzt aber in Lukas 5 hineingehen, wollen wir uns, und das ist auch ein Zusammenhang, den wir mitnehmen wollen, wollen wir uns noch vor Augen führen, was ist unmittelbar vorhergestanden. Wir wollen die Bibel ja nicht lesen, einfach einen Vers herauszupfen und sagen, der ist eigentlich noch cool und den kann ich mir an die Wand schreiben und daraus lerne ich viel, das dürfen wir natürlich machen. Aber die Bibel redet sehr stark eben auch in Zusammenhängen. Die Bibel möchte uns gerade durch Entwicklungen, durch Zusammenhänge, durch Verständnis sehr vieles beibringen. Darauf kommen wir auch noch kurz zu sprechen. Und wenn wir jetzt da lesen, was da zuvor geschehen ist, da lernen wir in Lukas 4, Vers 38 bis 41, wir wollen das nicht in die Tiefe anschauen, da lernen wir haben darüber gesprochen, dass die Schwiegermutter des Petrus in großen Nöten lag und dass Jesus sie geheilt hat. Petrus war da wahrscheinlich dabei oder hat es zumindest mitbekommen. Also so etwas kriegt man dann schon interfamiliär mit, wenn so etwas geschieht. Und das Zweite auch, das ist ja allen dann bekannt gewesen, dass er Kranke heil gemacht hat, Hände aufgelegt hat und sie gesund macht und dass die Dämonen ausgefahren sind. So, das ist jetzt die Vorgeschichte. So what könnten wir sagen? Aber es ist sehr relevant, weil wir jetzt eigentlich feststellen müssen, wenn wir jetzt fortschreiten, dass Petrus davon Kenntnis hatte, aber es irgendwo sein Leben nicht in dieser Weise verändert hat, wie das, was jetzt folgt in Lukas 5. Das ist uns ganz wichtig, weil wir ja sehr oft sagen, ja, es wäre schön, wenn viel mehr Zeichen und Wunder auch in unserer Stadt geschehen würden, dann würden die Menschen in Scharen kommen und glauben. Und wir stellen einfach fest, dass der Petrus, ich würde nicht sagen, unberührt war von diesen Ereignissen. Aber das, was wir jetzt in Lukas 5 lesen, zeigt uns, dass Petrus von dem, was in Lukas 5 steht, massiv anders betroffen war und auch angesprochen war. Und deshalb möchten wir jetzt diese Stellen mal etwas ansehen. Wir gehen da durch diese Verse hindurch. Es begab sich aber, dass als die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes. Und wir haben es in Einleiten gesehen, Jesus ist also hingegangen an den See, wir gehen ja manchmal auch an die Aare, und hat dort das Wort verkündet. Und er sah da zwei Boote am Ufer liegen. Und dann nehmen wir mit, die Fischer aber waren alle ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Es ist hier eine Nacharbeitsstimmung. Das ist wie wenn der Bauer nach Hause kommt, nach getaner Erntetätigkeit, dann räumt er den Hof noch auf und geht in den Feierabend. Und das war ungefähr die Stimmung, die uns hier durchdringt. Und Jesus steigt in eines dieser Boote, das zufälligerweise, obwohl wir eigentlich sagen müssen, Zufälle sind eigentlich nicht Zufälle. Ganz wichtiger Punkt. Es ist das Boot von Simon eingestiegen. Und er hat dort, und als er aufgehört hatte, Jesus Christus von diesem Boot her zu predigen, sprach er zu Simon. So, und jetzt haben wir doch das gelesen. Jesus hat gepredigt und die Leute haben zugehört. Und er hat gepredigt vom Boot des Simon aus. Und dann heißt es, er hat aufgehört zu reden. Also was wir jetzt annehmen, ist, dass jetzt mal Ruhe ist, oder? Aber das Gegenteil ist der Fall. Jetzt spricht Jesus zu Simon. Verstehen wir den Kontrapunkt? Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns. Jesus redet zur allgemeinen Menge, aber Jesus redet auch zu uns, zu mir, ganz persönlich. Und darin ist ein Schlüssel. Wir versammeln uns nicht hier für eine schöne Geschichte und schöne Gemeinschaft, für das versammeln wir uns schon, und für eine gute Tasse Kaffee. Aber für uns wichtig ist, dass wenn das fertig ist, dass Gott zu mir spricht, außerhalb des allgemeinen Rahmens. Und das sehen wir hier in diesem, in der Bibel steht so wahnsinnig viel und so viele Truweien, wenn man das mal genau liest. Und als er aufgehört hat, sprach er. Als er aufgehört hat zu reden, sprach er. Oder? Interessante Formulierung. Werft eure Netze zum Fang aus. So, er gibt dem Simon Petrus seinen Auftrag. Und jetzt, wie reagiert er? Der hat nicht gesagt, okay, ich habe verstanden, ich muss jetzt das machen, sondern er hat schon nachgedacht. Und er hat gesagt, Meister, wir haben, und das hat er nicht irgendwie heruntergesagt, sonst hätte er Jesus nicht mit Meister angesprochen, und trotzdem hat er Gegenrede gegeben, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Das ist auch eine Analyse, die wir vielleicht manchmal auch machen müssen. Aber das ganze Leben gekrampft. Jetzt fragen wir mal ganz leise, und was ist dabei rausgekommen? Also, er sagt, ich habe die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Jetzt kommt aber ein wichtiges Aber. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Entgegen den menschlichen Überlegungen und Erfahrungen ist Petrus bereit, einen Schritt zu tun und das zu machen, was ihm Gott sagt oder Jesus sagt. Auf dein Wort hin will ich die Netze aufwerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische. Also nicht zwei, sondern viel mehr, sonst würde es nicht groß heißen. Da sehen wir auch, wie Gott eben eingreift. Das kommt nicht tröpfchenweise, sondern das kommt in Menge. Eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Sind wir wieder an der Grenze des Menschlichen. Die Netze wurden für eine gewisse Belastung ausgelegt und der Segen übersteigt diese berechnete Sache. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Hier hören wir, was Gott tut in unserem Leben. Es ist ein überschwänglicher Segen, der hier kommt, und das hat seine Konsequenzen. Nämlich hier Vers 8. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesu zu Füßen und sprach, Herr, gehe von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und das ist der springende Punkt. Der Petrus ist jetzt an seinem Herzen überführt und sagt selber, ohne Aufforderung, aus eigenem Antrieb, ich bin ein Schurke. Ich bin ein sündiger Mensch. Es ist hier nicht ein Priester oder sonst jemand, der jemandem entlockst, sagt du, dass du Sünder bist. Es ist Überführung im Herzen. Und wir nehmen mit, wie ist diese Überführung zustande gekommen? Sie ist zustande gekommen durch einen reichen Segen. Und das ist das Bild der gesunden Worte, die uns die Bibel gibt. Oft hören wir, Gott straft sofort. Und viele Menschen leben in einer Angst. Ich muss wahrscheinlich irgendwie eine Buße tun, damit ich nicht bestraft werde. Und was zeichnet hier die Bibel? Eine große Fülle. Und der Petrus sagt, ich bin ein Sünder. Ich habe es nicht verdient, in deiner Gemeinschaft zu sein. Die Bibel sagt, dass Gott nichts vorwirft im Jakobusbrief. Und im Römerbrief sagt die Bibel, ich weiß nicht, das ist das hier, da sagt die Bibel, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Gottes Güte leitet mich zur Buße. Und das sehen wir hier beim Petrus geschehen. Ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hat ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Und was sagt nun Jesus? Sagt, du musst nicht Angst haben vor mir. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Jetzt könnte man sagen, ja, wie weißt du es? Jesus, wie weißt denn du jetzt das? Vielleicht möchte ich das gar nicht. Ich bin Petrus, du sagst mir jetzt das, aber vielleicht mache ich das gar nicht. Ich glaube, hier drin haben wir verschiedene Aspekte in dieser Formulierung. Einerseits ist es der prophetische Blick, den Gott natürlich hat auf unser Leben. Andererseits ist es gleichzeitig eine Aufforderung, du gehst jetzt Menschen fangen. Und mit dieser Aufforderung auch eine Befähigung. Und das ist auch etwas, was wir mitnehmen dürfen. Gott gibt einem jeden von uns ein Ziel im Leben. Ich sage es jetzt mal so. Und dieses Ziel ist nie uniform. Alle Millionen von Gläubigen haben das genau gleiche Ziel. Wir wissen das. Die Bibel redet von verschiedenen Gaben, Gnadengaben und Aufgaben. Aber das, was unsere Aufgabe ist, dazu rüstet uns Jesus auch aus. Und nun möchten wir hier einfach nochmals festhalten, es war ein übergroßer Segen. Und wir wollen dieser einen Formulierung etwas weiter auf den Grund gehen. Der Petrus sagt, aber auf dein Wort hin will ich die Netze fangen. Am Ende von Vers 5. Und das hat mich dann auch etwas bewegt und ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht, was heißt auf dein Wort hin? Nehmen wir an, du liest die Bibel und jetzt kommst du an einen Vers und dort hast du vielleicht eine konkrete Aufforderung oder irgendwie hast du das Gefühl, eine konkrete Aufforderung zu haben. Und jetzt sagst du vielleicht also, auf Gottes Geheiß hin mache ich das. Und da gibt es eben ganz verschiedliche Hintergründe. Und die sind natürlich sehr facettenreich. Ich habe jetzt das versucht, mal in vier Kategorien zu gliedern, wie man auf dein Wort hin verstehen könnte. Es gibt Menschen, die sagen, es ist Regel in der Bibel und in der Kirche, dass man dies oder jeniges tun muss. Also, dann mache ich das. Es ist ein Gesetz. Wir haben ja gerade letztes Wochenende den Abschluss des Unterrichts genießen dürfen in unserer Runde. Das ist ein Synonym auf die Konfirmation. Und ich selber bin in der Landeskirche konfirmiert worden. Ich war damals allerdings gerade zum Glauben gekommen, also ich habe das als Überzeugung gemacht. Aber sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, auf das Wort, auf die Bibel und auf Geheiß der Mutter und Großmutter werde ich konfirmiert. Und es gibt viele Menschen, die haben diese Beziehung zur Bibel. Die Bibel ist ein Gesetzesbuch und ich muss das machen. Es ist keine Einsicht, es ist vielmehr eine Furcht, eine Angst vor Gott, dass wenn sie es nicht tun, dann blüht ihnen was. Das ist eine Gruppe von Menschen, die so handeln. Eine andere Gruppe, ich habe dem gesagt, ihr zeigt eine gewisse Einsicht, einen Eventualglauben. Sie sagen, ja, es könnte ja was sein, oder? Wir hören einige Leute, die sagen, es gäbe Gott und ja, vielleicht hat's was, oder? Probieren wir es mal. Nach dem Grundsatz nützt es nichts, so schadet es zumindest auch nichts. Und wir sehen darin aber bereits ein kleiner Türspalt offen beim Herzen. Man beginnt, Gott die Türe zu öffnen, das ist eine vage Hoffnung auf Gott. Dann gibt es Leute, die haben einen überzeugten Glauben. Die haben schon einiges mit Gott erleben dürfen, die haben sich auch bekehrt. Die haben ein Verständnis für die Bibel und die Zusammenhänge. Wichtig ist, die Bibel ist nicht einfach eine Einzelaussage, sondern die Bibel redet in einem sogenannten Bild gesunder Worte. Das ist nicht meine Definition. Die Bibel nennt das so. Es ist ein Bild gesunder Worte und da können wir Zusammenhänge und so weiter mitnehmen und verstehen. Und wir beginnen auch vielleicht mit Ratio an die Aussagen der Bibel zu glauben. Zum Beispiel sage ich, meine Art jetzt der Denkweise, so ist mein Hirn strukturiert, ich sehe in dieser Schöpfung, ich sehe in der Unendlichkeit des Weltalls einen Beweis, dass es Gott gibt. Und ich sehe in der Kompaktheit der Bibel, in dieser ganzen Gesamtformulierung dieser 66 Bücher, dass das so dasteht, sehe ich, dass die Bibel 100% wahr ist. Das ist jetzt eine intellektuelle Überzeugung. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, und das ist der entscheidende Punkt für Petrus. Es gibt aber auch den Aspekt der Überführung. Und das ist nochmals ein Stück weiter. Dass ich, so wie der Petrus sagen muss, wow, so groß ist unser Gott. Und so gnädig ist er gegenüber mir. Ich bin überwältigt von Gott. Ich vertraue auf Gott. Und noch mehr, ich liebe Gott. Und das ist, wir haben es letztes Mal gesehen, das hat mich gefreut, dass ein Bruder mich angesprochen hat, auch, ja, sage jetzt auch, guten Morgen, Jesus, am Morgen. Sagen wir dem, das ist der guten Morgen, Jesus, Glaube. Ich beginne nach dem Aufwachen meine Beziehung zu Gott direkt weiterzuleben. Und das ist eine lebendige, persönliche Beziehung mit Gott. Hier können wir sagen, ich habe einen vertrauten Umgang mit Gott. Aber das ist nochmals ein Stück tiefer. Und das ist der Wunsch Gottes, dass wir genau dahin kommen, in diese Überführung hinein, in diese Buße freiwillig, dass es so weit ist, dass ich sage, Herr, ich will diesen ganzen Sündenkram loshaben. Der bedrückt und bedrängt mich. Ich muss nicht Buße tun, weil das Gesetz sagt, es ist verboten. Sondern ich will diesen ganzen Sündenkram nicht mehr. Ich will den anderen nicht hassen. Ich will ihn lieben. Herr, ich kann es nicht alleine. Hilf mir. Und diese Haltung erkennen wir an diesem Petrus. Und dieser Petrus ist ja ein grandioser Mann. Ich glaube, viele schmunzeln jetzt wieder. Der Andreas ist halt einfach Petrus-Fan. Also der Petrus ist mir ein großes Vorbild. Und eigentlich, jetzt verglichen mit dem, was wir bis jetzt gesagt haben, kommt eigentlich das Beste erst jetzt. Aber ich mache nicht mehr als noch 5 Minuten. Wir blättern vorwärts in der Bibel und gehen ins Johannesevangelium. Und dann erübrigt sich auch die Frage, spielt es eine Rolle, ist das das gleiche Ereignis oder nicht? Weil hier haben wir definitiv eine andere Begebenheit, aber definitiv eine sehr gleiche Art des Treffens. Wir lesen es. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Und wir möchten hier vielleicht sagen, was ist das danach? Das ist, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist und auferstanden ist und sich wieder den Jüngern zeigt. Also viel später. Definitiv eine andere Sache. Und wir erinnern uns, was ist dem Petrus geschehen zuvor? Derjenige, der so viel mit Jesus erlebt hat, er hat ihn verleugnet. Und er hat bitterlich geweint. Bitterlich. Das ist an dem mit tiefen Schmerzen, ist das an ihm haften geblieben. Und jetzt kommt wieder Jesus, danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias, er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Déjà-vu, ja, kennen wir. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kindern, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er sprach zu ihnen, werft das Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus, es fehlt auf sein Wort hin, fehlt jetzt hier, aber wir wissen, das machen sie. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in die See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Geht es weiter. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fisch drauf und Brot. Jetzt spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153, das ist eine Zahl, die weiß ich immer auswendig, 153. Das ist eine interessante Zahl, da kann man sich an vieles erinnern. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht, spricht Jesus zu ihnen. Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das 3. Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Jetzt hat sich also Jesus den Jüngern gezeigt. Und jetzt geht's nochmals weiter. Da sie nun das Mahl gehalten hat, spricht Jesus zu Simon Petrus, und ich setze in Klammern, ganz persönlich. Nachdem er zuvor schon gesprochen hat, spricht Jesus zu Simon Petrus ganz persönlich. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Dann spricht Jesus weiter, zum 2. Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum 3. Mal zu Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wir haben also eine weitere Begegnung und ich bin sicher, dazwischen hat sich noch das eine oder andere gegeben. Und es ist eine Rede persönlich zum Petrus. Und es ist dreimal eigentlich die gleiche Frage, liebst du mich? Und das ist die Frage, die letztlich Gott uns stellt. Liebst du mich? Und der Petrus sagt, jawohl, ich liebe dich. Und daran sehen wir, wir haben das in der Petrus-Serie eingehender Betrachtung angeschaut, in dieser Begebenheit wird eigentlich die dreifache Leugnung von Petrus an Jesus wird aufgearbeitet. Und das ist Begegnung, die wir haben mit unserem Gott. Wenn man Modelleisenbahner war in der Jugend und auch vielleicht älter, dann kommt es immer wieder vor, dass diese blöden Züge umfallen. Und dann muss man die wieder aufs Gleis stellen, damit sie weiterfahren können. Und das ist auch mit uns im Glaubensleben so. Auf Englisch sagt man dem derailed, I have to re-rail. Ich muss sie wieder aufs Gleis setzen, die Wagen. Und genau das macht Gott mit uns. Und er macht es mit uns persönlich. Und jetzt sehen wir, dass es eigentlich irrelevant ist, ob diese Matthäus-Markus-Stelle identisch ist mit Lukas 5 oder ob das zwei sind. Wir dürfen mitnehmen, Jesus und Gott reden zu uns mehrfach in einer solchen Weise im Leben. Selbst viel später, selbst nach großen Sünden, Jesus spricht zu uns. Es ist die gleiche Art der Ereignisse, die hier die Bibel hat viel Humor. Das ist doch wahnsinnig. Es ist eigentlich genau das Gleiche wie da in Lukas 5. Und es ist trotzdem nochmals ein weiterer Schritt. Und das wollen wir nehmen als Ansporn. Gott möchte mit uns ein lebendiges Glaubensleben haben. Er möchte, dass wir mit ihm wandeln, ihn lieben und dass er fortwährend uns reicher machen kann. Dafür sagen wir ihm Dank und genießen es. Und damit bin ich fertig. Amen.